haben jetzt den fünften Abschnitt vor uns. Der erstreckt sich von Kapitel 6,1 bis 7,14. Es geht hier um Folgendes. Ich habe das so überschrieben. Anfang und Ende. Anfang und Ende. Über den Anfang und das Ende einer jeden Sache. Darüber macht sich Salomo Gedanken. Und von verschiedenen Seiten beleuchtet er, warum es darauf ankommt, dass wir ein gutes Ende haben. Kapitel 6, 1 bis 7, 14. Ich lese die ersten sechs Verse, oder nein, ich gebe zuerst eine Unterteilung dieses fünften Teiles. Zuerst A, Kapitel 6, Vers 1 bis 6. Ein guter Anfang mit schlechtem Ende ist Eitelkeit. Dann Kapitel 6, die Verse 7 bis 9, die Eitelkeit alles Zeitlichen, oder allen Zeitlichen, wenn Sie die schwache Konjugation vorziehen. Hier ist ja beides möglich. Also B, die Eitelkeit alles Zeitlichen, die Verse 7 bis 9. C. Die Unabänderlichkeit allen zeitlichen Geschehens. 6, Verse 10 bis 12. Die Unabänderlichkeit allen zeitlichen Geschehens. Kapitel 6, Verse 10 bis 12. Dann das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Kapitel 7, Verse 1 bis 9. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Kapitel 7, Verse 1 bis 9. Dann E, das Leben nach der Beurteilung des Weisen. Kapitel 7, Verse 10 bis 12. 7, 10 bis 12, das Leben nach der Beurteilung des Weisen. Und dann das Ergebnis wiederum. F, das Ergebnis. Kapitel 7, Verse 13 und 14. Ich lese die ersten sechs Verse des sechsten Kapitels. Es gibt ein Übel, welches ich unter der Sonne gesehen habe, und schwer lastet es auf dem Menschen. Einer, dem Gott Reichtum und Güter und Ehre gibt, und welcher nichts für seine Seele entbehrt von allem, was er wünschen mag, aber Gott ermächtigt ihn nicht davon zu genießen, sondern ein Fremder genießt es. Das ist Eitelkeit und ein schlimmes Übel. Wenn einer 100 Söhne zeugte und viele Jahre lebte, und der Tage seiner Jahre wären viele, und seine Seele sättigte sich nicht an Gutem, und auch würde ihm kein Begräbnis zuteil, so sage ich, eine Fehlgeburt ist besser daran als er. Denn in Nichtigkeit kommt sie, und in Finsternis geht sie dahin, und mit Finsternis wird ihr Name bedeckt. Auch hat sie die Sonne nicht gesehen, noch gekannt. Diese hat mehr Ruhe als jener. Und wenn er auch zweimal 1000 Jahre gelebt und Gutes nicht gesehen hätte, geht nicht alles an einen Ort. Das hier genannte Übel wird von einem jeden wahrgenommen, immer wieder, aber kann nichts daran ändern. Es lastet einfach schwer auf ihm. Und es scheint ihm ein gewaltiger Widersinn, und das drückt ihn doppelt. Da ist einer, dem geht gibt Gott oder das Schicksal oder wer oder was immer, wer es sich auch zurechtlegen mag, Güter, Ehre, und er muss nichts für seine Seele entbehren von allem, was er wünschen mag, aber er kann nicht davon genießen. Was soll der Sinn dieser Sache sein? Ein perfekter Widersinn. Einer bekommt alles und kann es nicht genießen. Und da sind andere, würden gern genießen und haben nichts. Aber ist Gott nicht gerecht, wenn er so handelt? Wem verdankt denn ein Mensch Reichtum und Güter und Ehre? Wer gibt denn einem Menschen all das? Gott. Wir verdanken ihm alles. Wir sind nichts und wir haben nichts ohne ihn. Und wenn wir Gott keinen Dank dafür wissen, dass er uns alles gibt, ja, dann entzieht er uns auch den Genuss der Sache. Und dann wird uns alles, was er uns gegeben hat, nur zur Plage, zum Verdruss und am Ende zum Gericht. Wir lesen in Römer 1, dass die Verfinsterung des Menschen damit anfängt, dass er Gott nicht Dank darbringt. Römer Kapitel 1, Vers 21, weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten. So wird denn der Segen zum Fluch. In Malachi 2, Vers 2, dort sagt Gott als ein Gerichtswort über Israel, dass er den Segen in Fluch verwandeln wird. Malachi 2, Vers 2. Wenn ihr nicht hört, wenn ihr es nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden und euren Segen oder eure Segnungen verfluchen. Und hier sehen wir, je größer der anfängliche Segen ist, desto schlimmer ist der Fluch, wenn er ein schlechtes Ende hat. Der Anfang war nämlich gut. Der Anfang ist gut. Gott gab dir das Leben, Gott gab dir viele Güter. Das ist ein guter Anfang. Aber das Ende ist schlecht. Und das Ende wird schlecht, wenn man dem nicht dankt, der am Anfang steht und im Anfang all das gegeben hat. In den Versen 3 bis 6 wird der gleiche Gedanke weiter ausgeführt. Einer hat 100 Söhne sogar, lebt viele Jahre, aber er kann seine Seele nicht an Gutem sättigen. Eine Fehlgeburt ist besser dran als er. Warum? Aus zwei Ursachen. Es heißt hier, sie hat die Sonne nicht gesehen. Das heißt, die Fehlgeburt kennt diesen Verdruss nicht, das Gute gesehen zu haben, das Gute in der Hand gehabt zu haben und doch nicht genießen zu können. Das ist unendlich verdrießlicher, als das Gute gar nicht zu sehen. Ist das Gute ohnehin völlig außer Reichweite, ja, dann müssen wir uns damit abfinden, wir können es nicht genießen. Aber du hast das Gute in der Hand und kannst es nicht genießen. Das ist wie verdursten zu müssen an der Quelle. An der Quelle liegen und nicht trinken können. Ist viel schlimmer, als das Wasser gar nicht sehen und verdursten. Und das ist das gerechte Gericht, das Gott über den verhängt, der Gott für alles Gute nicht dankt. Und aus einem zweiten Grund ist eine Fehlgeburt besser dran. Die Fehlgeburt hat auch nicht diese Schuld auf sich geladen, die der Undankbare auf sich geladen hat. So ist es am Ende eben doch wahr. Nicht gelebt zu haben ist besser als gottlos gelebt zu haben. Wie schlimm muss dann aber das Ende des Gottlosen sein, wenn es so ist? Und dann heißt es am Schluss im Vers 6, auch das hat mit dem Ende zu tun. Geht nicht alles an einen Ort, das ist das Ende aller Menschen. Hier ist mit dem einen Ort ganz einfach gemeint der Tod, alle sterben. Es wird noch nicht unterschieden zwischen dem Zustand nach dem Tod, Glückseligkeit oder Pein. Aber das Ende, der Tod, das ist das Ende eines jeden Lebens. Und der Tod lässt alle zeitlichen Unterschiede, die bestanden haben mögen, in nichts zusammenfallen. Und das Ende gibt erst Auskunft über den Wert dessen, was vorher gewesen ist.
Wir mögen denken, der reiche Mann, der jeden Tag in Prunk lebte und sich in Purpur kleidete und fein lustig seine Tage verbrachte, ist doch viel besser dran als dieser arme Teufel, der da vor seinen Toren liegt und da kommen die Hunde und lecken ihm die Schwären. Als arme Lazarus. Tja, wenn ich wählen darf, dann wähle ich doch das Teil des Reichen und nicht das Teil des Lazarus. Aber das Ende lässt diese Unterschiede, die im Leben bestanden, zu nichts werden und zeigt, dass es wirklich auf das Ende darauf ankommt. Und wessen Ende ist besser? Das Ende des Lazarus ist unendlich besser und darum ist alles, das ganze Leben des Lazarus eben doch besser gewesen. Das Ende gibt uns erst zuverlässig Auskunft darüber, wie das Leben war. Das Ende ist darum wichtiger als der gute oder weniger gute Anfang und Verlauf des Lebens. Dann B, die Eitelkeit alles Zeitlichen, die Verse 7 bis 9. Alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund und dennoch wird seine Begierde nicht gestillt oder buchstäblich steht, wird seine Seele nicht voll. Denn was hat der Weise vor dem Toren voraus, was der Arme vor dem, der vor den Lebenden zu wandeln versteht? Besser das Anschauen der Augen als das Umherschweifen der Seele. So steht hier eigentlich auch buchstäblich. Hanefesh steht im Hebräischen. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Es ist wirklich eine elende Sache. Und wenn wir sie wirklich begreifen, dann sehen wir, dass es gar nicht so entscheidend ist, wie wir leben, ob wir in diesem Leben viel oder wenig essen, viel oder wenig konsumieren können. Das ist etwas, das unsere Zeit durchaus nicht wahrhaben will. Man spricht ja von so etwas wie Lebensqualität. Und man misst die Lebensqualität ungefähr daran, wie viel man durchlassen kann, wie viel man konsumieren kann. Der Hauptanzeiger für Lebensqualität. Dabei macht nicht das den Wert des Lebens aus, sondern das Ende zeigt, was das Leben wert gewesen war. Und hier erinnert Salomo daran, alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund. Und wenn wir bedenken, wenn wir das einmal so anschauen, ja, der Mensch schwitzt und im Schweiße seines Angesichts isst er sein Brot. Aber er muss ja beständig Neues nachschieben und darum muss er immer wieder arbeiten und er arbeitet, damit Brot wächst. Und dann isst er sein Brot und ja, warum muss er denn arbeiten? Ja, ich muss arbeiten, um zu essen. Warum muss er denn essen? Ich muss Kraft haben zum Arbeiten. Warum muss er denn arbeiten? Ja, ich muss doch etwas verdienen, um zu essen. Warum muss er denn essen? Ich muss doch Kraft haben zum Arbeiten. Wir merken, es ist ein Leerlauf. Es ist ein Leerlauf. Eine Tretmühle, die sich immer dreht. Es ist ungefähr so, wie das Laufrad der zwei Zwerghamster. Wir schenkten einmal unserer Tochter zwei Zwerghamster zum Geburtstag im Käfig und die hatten so ein Laufrad und das sah wirklich lustig aus. Standen diese beiden Zwerghamster nebeneinander, rannten nebeneinander im Laufrad, die rannten um ihr Leben, die rannten und kamen nicht vom Fleck. Das Rad dreht sich, dreht sich, dreht sich, dreht sich, man kommt nicht vom Fleck, man tritt am Ort. Ja, und so ist das Leben. Und darum kann doch der Wert des Lebens nicht darin liegen, wie viel wir konsumieren können. Er muss anderswo liegen. Und in Vers 8 sagt Salomo eben, der Weise hat doch darin dem Toren nichts voraus. Er meint jetzt den Gebildeten, der hat dem Ungebildeten nichts voraus, in allem gleichen Dilemma. Einer mag vielleicht etwas schön geistigere Worte und Gedanken dazu machen, zu diesem eitlen Leben, als der weniger Gebildete. Ändert aber nichts an seinem Zustand. Und besser noch das Anschauen der Augen, als das Umherschweifen der Seele. Ich habe diesen Vers als ziemlich schwierig empfunden, aber ich denke, die Bedeutung ist folgende. Sprüche 17, Vers 24. Sprüche 17, Vers 24. Ich glaube, das ist die Bedeutung dieses Verses. besser das Anschauen der Augen als das Umherschweifen der Seele. Vor dem Angesicht des Verständigen ist Weisheit, aber die Augen des Toren sind am Ende der Erde. Also der Weise begnügt sich mit dem, was gerade da ist, was in seinem Gesichtsfeld ist, er nimmt es und lebt damit. Der Tor will immer mehr, immer Neues, immer etwas anderes, immer noch etwas anderes und Neues sehen und erleben. Immer das Gras jenseits des Zaunes, das ist das Gras, das die Kühe wollen. Es ist grüner, ganz einfach, wie er meint. Und so jagt eben der Tor immer einer Sache nach, die er doch nie erhascht. Also besser das Anschauen der Augen. Vor dem Angesicht des Verständigen ist Weisheit. Die Augen des Toren sind immer am Ende der Erde. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Dann der dritte Abschnitt, die Unabänderlichkeit allen zeitlichen Geschehens. Und hier geht es wieder um Anfang und Ende. Im Vers 10 redet Salomo vom Anfang und im Vers 12 vom Ende des Lebens. Ich lese die Verse einmal so, wie sie dastehen, und dann lese ich es ein bisschen anders. Ich habe die Übersetzung ein bisschen geändert. Was entsteht, schon längst war sein Name genannt, und es ist bekannt, was ein Mensch sein wird. Und er vermag nicht mit dem zu rechten, der stärker ist als er. Denn es gibt viele Worte, welche die Eitelkeit mehren. Welchen Nutzen hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was dem Menschen gut ist im Leben, die Zahl der Tage seines eitlen Lebens, welche er wie ein Schatten verbringt? Denn wer kann dem Menschen kundtun, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Also was entsteht, längst schon war sein Name genannt. Man kann das genauso gut übersetzen und mir scheint es sinnvoller. Längst schon ist sein Name genannt. Das ist zwar nicht so entscheidend, aber dann, und es ist bekannt, dass er ein Mensch ist, oder was ein Mensch, dass ein Mensch sein wird. Nun, worauf es hier ankommt, ist, dass Salomo sagt, dass was einer ist und auch wer einer ist, dass das längst bekannt ist. Längst war sein Name genannt. Und der Name, das ist die Identität des Menschen. Wer du bist und was du tust, ist von Gott längst zuvor erkannt. Dein Leben, alle Tage deines Lebens, längst zuvor in seinem Buch verzeichnet. Gott ist es, der die Grenzen, die Zeit deines Lebens gesetzt hat, bestimmt hat. In seiner Hand ist der wirkliche Anfang aller Dinge, auch unser Anfang. In seiner Hand ist auch der Ausgangspunkt unseres Heils, unseres Glücks, all unseres Wohls. Nun, wenn es so ist, dass Gott vom Anfang an das Ende sieht und das Ende verfügt, dann kann es nur einen Weg geben, um sicherzustellen, dass wir ein gutes Ende haben werden. Wenn das Ende von Anfang an in Gottes Hand liegt, in Gottes Hand, dann kann es nur einen Weg geben, um sicherzustellen, dass wir ein gutes Ende haben. Und das sollen wir ja sicherstellen. Das muss unsere Sorge sein. Darüber gewiss werden, dass wir ein gutes Ende haben werden. Ja, wie können wir darüber gewiss werden? Nur, indem wir uns dem anvertrauen, in dessen Hand unser Anfang und Ende ist. In Jesaja 46, in den Versen 9 und 10, Jesaja 46, Verse 9 und 10, redet Gott zu Jesaja und spricht zu ihm von der Errettung, von der Befreiung, vom Heil, das er Israel bereitet hat, Befreiung aus Babylon. Er redet von dieser Befreiung aus Babylon noch bevor es ein babylonisches Weltreich gab. Es gab zwar irgendein babylonisches Reich, aber es war noch kein Weltreich. Das würde erst noch aufstehen und werden und Israel bedrängen und Juda verschleppen. Bevor all das geschieht, redet er schon von der Befreiung aus dieser Macht und nennt sogar den Namen des Befreiers, nämlich des Königs Kores. Und er sagt in diesem Zusammenhang, Jesaja 46, Verse 9 und 10, Gedenke des Anfänglichen, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Und das, was Gott hier sagt, das steht natürlich auch über der ganzen Heilsgeschichte Israels, der Rettung Israels am Ende der Tage durch den Messias, über die Rettung, die er den Menschen in seinem Sohn, in Christus, bereitet hat. Von Anfang an, der ich von Anfang an das Ende verkünde, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Und dann erinnert uns der Vers 11 daran, dass selbst die Raubvögel diesem Ziel, diesem Vorsatz dienen müssen. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her, das ist der babylonische König. Politische Mächte, auch sie müssen, auch wenn sie als Feind in Erscheinung treten, als Bedränger und als Züchtiger Israels, so müssen sie doch Gottes Absichten vorantreiben. Von Anfang her hat er das Ende verkündet. Ich habe geredet, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen, ich werde es auch ausführen. Im Psalm 139, Vers 16, sagt David, meinen Keim sah in deine Augen, in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Während vieler Tage wurden sie gebildet, als nicht eines von ihnen war. Ja, und das mag den Sünder zwar aufbringen. Was? Gott soll alles zuvor erkannt, ja, und mein Ziel schon gesetzt haben? Er soll von Anfang an über mich entschieden haben, das bringt den Sünder auf gegen Gott. Denn der Sünder will alles in seiner Hand haben. Aber Gott ist Gott. Gott ist nicht in unserer Hand. Wir sind in seiner Hand. Und wenn wir sicherstellen wollen und gewiss sein wollen, dass wir ein gutes Ende haben, müssen wir uns an den wenden, der von Anfang an unser Ende vorher gesehen und zuvor verordnet hat. Ja, den Sünder bringt das auf. Und darum steht hier dieser Satz in Prediger 6, Vers 11, denn es gibt viele Worte, welche die Eitelkeit mehren. Wie viele Worte und wie viele Gründe und wie viele Argumente suchen wir, um das irgendwie wegzudiskutieren, dass es so ist. Denn es ist uns unangenehm, dass Gott Gott ist. Dass er der Ewige ist, dass er im Anfang ist und dass im Anfang unserer Errettung und am Anfang unseres Endes eben er steht und nicht wir. Anfang und Ende. Und wenn wir das begriffen haben, dass der Anfang bei Gott ist und dass darum auch das Ende von Gott her gewiss ist, ja, dann bekommen wir das, wonach der Vers 12 fragt, Gewissheit. Denn wer weiß, was dem Menschen gut ist im Leben, die Zahl der Tage seines eitlen Lebens, welche er wie ein Schatten verbringt? Wer kann dem Menschen kundtun, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Nur Gott kann es. Und er hat es geoffenbart, er hat es uns kundgetan. Und er hat es uns kundgetan, damit wir in diesem Leben, das wirklich wie ein Schatten ist, unser Leben ist eitel, es ist wirklich wie ein Schatten hat ja gar kein Wesen, ein Schatten hat keine Substanz. Damit wir in diesem Leben das wahre Leben suchen und ergreifen, das ewige Leben. Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist, 1. Timotheus 6, 12. Dann der Abschnitt D, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Kapitel 7, Verse 1 bis 9. Besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird. Besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Gelages zu gehen, in dem jenes das Ende aller Menschen ist und der Lebende nimmt es zu Herzen. Besser Bekümmernis als Lachen, denn bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer und das Herz der Toren im Hause der Freude. Besser das Schelten der Weisen zu hören, als dass einer den Gesang der Toren hört. Denn wie das Geknister der Dornen unter dem Topfe, so ist das Lachen des Toren. Auch das ist Eitelkeit. Denn die Erpressung macht den Weisen toll und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Hier steht ausdrücklich, davon habe ich diese Überschrift, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser der Langmütige als der Hochmütige. Sei nicht vorschnell in deinem Geist um Unwillen, denn der Unwille ruht im Busen der Toren. Ja, erst das Ende lehrt mich den Wert deines Lebens, auch erst das Ende einer Sache, der Ausgang einer Sache, lehrt mich den Wert dieser Sache. Und so haben heilige Männer Gottes immer wieder Gebete dieser Art an den Herrn gerichtet. Psalm 39,4, tue mir kund, Herr, mein Ende. Nicht die gegenwärtige, die betörende Pracht Babylons gibt mir Auskunft darüber, was Babylon wirklich gilt, sondern das Ende erst. Zeig mir, was Babylon wert ist. Das Ende zeigt dir wahres Wesen. Offenbarung 18, Verse 7 und 8. Wie viel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat. Jetzt ist sie herrlich, jetzt üppig, jetzt kann sie reiche Gaben links und rechts verteilen. So viel Qual und Trauer gebt ihr. Und Vers 8, darum werden ihre Plagen an einen Tag kommen, Tod und Traurigkeit und Hungersnot. Das Ende offenbart, was Babylon die ganze Zeit war. Besser das Ende einer Sache als der Anfang. Der Herr hat einmal ein Gleichnis gesprochen und damit hat er die Gerechten, die in ihren Augen Gerechten seiner Zeit gemeint, die nämlich sagten, ja, wir wollen alles tun, was Gott gesagt hat, wir wollen alles tun, wir wollen Gott gehorchen, seinen Willen tun, und sie taten ihn doch nicht. Und dann gab es andere in jener Zeit, denen sah man es anders, sie sagten, nein, nein, also für Gott leben, das ist eine unsichere Sache, wir müssen das Leben jetzt genießen und alles herausholen, was es herauszuholen gibt, mit welchen Mitteln auch immer. Huren und Zöllner. Aber die beiden hatten ein sehr verschiedenes Ende. Und auf das Ende kommt es an. Matthäus 21, Vers 28. Matthäus 21, Vers 28. Was dünkt euch aber? Ein Mensch hatte zwei Kinder. Und er trat hin zu dem Ersten und sprach, Kind, geh heute hin, arbeite in meinem Weinberg. Er aber antwortet und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zum Zweiten und sprach desgleichen. Der aber antwortet und sprach, ich gehe, Herr, und ging nicht. Welcher von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagten zu ihm, der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Die Zöllner und Huren, die sagten zuerst, nein, 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 das machen wir nicht, uns nach Gott und nach seinem Wort richten. Und die Gesetzesgelehrten, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die sagten, wir tun alles, alles, was Gott sagt, alles, und taten es doch nicht. Also nicht der Schein, nicht der Anfang, nicht die guten Beteuerungen am Anfang, sondern das Ende gibt Auskunft darüber, wie diese beiden Gruppen wirklich waren. Darum geht es in diesen Versen in Kapitel 7, 1 bis 9. Der erste Vers, besser ein guter Name als ein gutes Salböl, besser der Tag des Todes als der Tag, der einer geboren wird. Das ist wieder Anfang und Ende. Der Tag der Geburt ist der Anfang und der Tag des Todes ist das Ende. Warum ist ein guter Name besser als gutes Salböl? Weil ein guter Name nicht vergeht. Salböl, so gut es duften mag und so sehr es uns erquicken mag, der Duft verweht und ist vorbei. Aber ein guter Name vergeht nie. Sprüche 10, Vers 7, das Gedächtnis des Gerechten ist zum Segen, aber der Name der Gesetzlosen verwest. Und hier denken wir natürlich an den besten aller Namen, an den höchsten aller Namen, der Name, den Gott über jeden Namen gesetzt hat. Und der ist wirklich besser als alles in der Welt. Und der Tag des Todes, der Ausgang ist wichtiger als der Eingang. Schlagen wir dazu eine Stelle auf aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 13, Vers 7. Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben und den Ausgang ihres Wandels anschauen, da ahmt ihr im Glauben nach. Der Ausgang hat ihren Glauben bestätigt und ihr ganzes Leben als ein vorbildliches Leben, ihren Glauben als einen vorbildlichen Glauben erwiesen. Das Ende. Manch einer hat einen guten Anfang, einen vielversprechenden Anfang. Wir haben viele Beispiele dafür im Alten Testament. Könige, die gut anfingen und schlecht endeten. Oder wir denken an Joab. Joab fing gut an, aber sein Ende wirft ein scharfes Licht auf sein ganzes Leben. Und das Ende Joabs zeigt, dass mit ihm die ganze Zeit irgendwo etwas sehr Grundlegendes schief war. Denn er endet damit, dass er den falschen König wählt. Also sein Herz muss mindestens geteilt gewesen sein, er muss mit geteilten Motiven bei und mit David gewesen sein. Was ihn trieb, kann also nicht Gottesfurcht und ausschließliche Liebe zum gesalbten Gottes gewesen sein, sondern es muss auch anderes gewesen sein. Er muss auch an seinen Vorteil, an seinen Nutzen gedacht haben. Und so denkt er, bei der Nachfolge Davids, Adonija ist der Mann und er gesellt sich zu diesem Mann, er wählt den Falschen. Und an seinem Ende wird der ganze Joab und sein ganzes Leben in ein entsprechendes Licht gerückt. Dann, besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus der Freude. Das scheint ja wie ein Widerspruch. In diesem Buch werden wir doch immer wieder aufgefordert, uns zu freuen. Ja, aber hier wird uns der Weg gezeigt, wie wir es lernen können, uns unschuldig und echt zu freuen. Und das lernen wir, wenn wir es zuerst gelernt haben, ins Haus der Trauer zu gehen. Gott ist ja nicht ein Feind der Freude. Er fordert ja im Alten und auch im Neuen Testament die Seinigen wiederholt auf, sich vor ihm zu freuen. So heißt es bei den Festen des Herrn. Er will, dass die Seinigen sich vor ihm freuen, aber damit ist eigentlich schon das Entscheidende gesagt. Er will nicht, dass wir uns wie die Toren freuen, an nichtigem Freuen und nie dazu gekommen sind, traurig zu sein über unsere Bosheit und über unsere Sünde. Und wenn man das nie gelernt hat, dann wird unsere Freude erstens jetzt schal sein und plötzlich aufhören und ewigem Zähneknirschen weichen. Und das will Gott nicht. Er will nicht, dass wir als Toren und als gottlos in die Grube fahren. Darum ist es besser, zuerst im Haus der Trauer zu sein, als im Haus des Gelages, in dem jenes das Ende aller Menschen ist. Da haben wir wieder das Ende. Vom Ende her werden wir weise. Wenn wir das Ende beachten, ich weiß nicht, ob das ein Hexameter ist von einem deutschen Pauker auf Latein oder ob das wirklich die lateinischen, also die römischen Pauker ihren Zöglingen schon eintrieben. Quidquid agis diligenta ragase respice finem. Was du auch tust, das tu mit Fleiß, aber beachte das Ende. Ist gar nicht so dumm. Also ich weiß nicht, ob von euch jemand Latein gelernt hat, aber wer das gelernt hat, das steht in jedem Lateinbuch. Also jeder arme Schüler muss das irgendwann einmal gelernt haben. Aber ist gar nicht so dumm. Denn erst vom Ende her werden wir weise, das sagt uns hier Salomo, wiederholt Psalm 90, die Tage unserer Jahre, ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, so lehre uns denn zählen unsere Tage. Lehre uns bedenken, wie kurz unser Leben ist, auf dass wir ein weises Herz erlangen. So betet neben David auch Mose, Psalm 90, Verse 10 und 12. Und dann Vers 3, besser Bekümmernis als Lachen, denn bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Warum ist dem Herzen bei traurigem Angesicht wohl? Weil wir, wenn Gott uns in sein Licht stellt und wenn wir vor Gott wahr werden, ja, dann können wir nicht mehr lachen. Und darum ist dem Herzen wohl, wenn wir trauern über unsere Sünden. Und so ist das Herz des Weisen im Haus der Trauer. Matthäus 5, Vers 4. Glückselig die Trauernden. Das hat doch der Sohn Gottes gesagt. Also wir sehen hier wiederum, wie Salomo die gleichen Wahrheiten lehrt, wie der, der größer ist als Salomo. Lukas 6, Vers 25. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Jakobus 4, Vers 9. Seid niedergebeugt und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Besser das Schelten der Weisen zu hören, als dass einer den Gesang der Toren hört. Das Schelten der Weisen lässt uns natürlich an das Schelten Jesu Christi denken. Er schalt jene Städte, in denen die meisten Wunderwerke geschehen waren. Matthäus 11, Vers 20, ihres Unglaubens wegen. Matthäus 11, Vers 20. Das war das Schelten des Weisen. Matthäus 11, Vers 20. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in welchem seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Er schalt auch den Unglauben der Jünger. Markus 16, Vers 14. Und besser diese Schelte zu hören als den Gesang der Toren. Der, der diese Schelte erteilte, dieser Weise, der die Schelte erteilte, er wurde ein wenig später zum Gegenstand des Gesangs der Toren. Als er am Kreuz hing, da haben die Toren triumphiert und da wurde er zum Gesang der Zecher. Psalm 69, Vers 12. Die im Tore sitzen, reden über mich, ich bin das Saitenspiel der Zecher. Ja, auf wen hören wir besser? Auf die, die den Sohn Gottes verhöhnten und über ihn lachten und triumphierten? Und die auch heute noch über ihn höhnen, über ihn lachen und ihn triumphieren? Das ist der Gesang der Toren. Das selbstsichere Auftreten des Toren, der nur darum so selbstsicher ist, weil er das Ende nicht sieht. Nein, besser das Schelten der Weisen anzuhören. Und noch jemand schilt uns. Der Herr Jesus ist zwar nicht mehr da, darum ist er nicht in Person da und schilt uns, aber der, den er gesandt hat, der kommt und schilt uns. Er hat das angekündigt. Er hat gesagt, wenn er gekommen ist, wird er die Welt schelten. Luther übersetzt, wird er die Welt strafen. Wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Er wird uns nicht schmeicheln.
Was heißt schelten?
Schelten. Schella. Schimpfen, eine Form von Schimpfen. Die Mutter schilt das ungezogene Kind. Die Mutter schilt das Kind, das die Arbeit nicht getan hat. Schelten. Ja, Gottes Geist schilt uns. Er schilt uns Sünder. Er stellt uns das verdiente Gericht vor Augen. Und wir sind wirklich weise, wenn wir diese Schelte annehmen. Und nicht wie ein Felix und eine Drusilla, sobald sie von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von kommendem Gericht hören, den Scheltenden schnell aus dem Zimmer schicken. Apostelgeschichte 24, 24 und 25. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, herbei und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete: Für jetzt geh hin. Wenn ich aber gelegene Zeit habe, will ich dich rufen lassen. Er wollte das Schelten des Weisen nicht hören und erwies sich damit als ein Tor. Denn der Gesang der Toren, der ist wie das Geknister der Dornen unter dem Topf. Laut, brüsk, aber kurz. Und das ist Eitelkeit. Und die Erpressung macht den Weisen toll. Nun, wir hören ja einiges von Erpressung, gerade im Zusammenhang mit den Leuten, die Paulus verhörten. Und die Erpressung macht den Weisen toll. Wir können auch auf andere Weise erpresst werden. Wir sehen alle Vorteile, die die Zeit und die Welt uns bietet, und wir gehen darauf ein und suchen das meiste aus dieser Zeit und Welt herauszuholen, und wir werden zu Toren, haben uns dann bestechen lassen vom Fürsten dieser Welt. Dann Verse 8 und 9. Besser der Langmütige als der Hochmütige. Warum kann einer langmütig sein? Weil er das Ende vor Augen hat. Wir können ja nicht langmütig sein, ohne dass wir des Endes gewiss sind. Wenn wir die Hoffnung und den Glauben nicht haben oder aufgegeben haben, dass das Ende gut wird, hört alle Langmut auf. Aber der Langmütige sieht das Ende, und darum kann er harren, auch unter schwierigen Umständen hält er die Position. Besser der Langmütige als der Hochmütige. Der Hochmütige, der tut so, als sei kein Ende, als sei kein Gericht, als sei keine Ewigkeit, als sei kein Gott, und erlebt in dieser Zeit, als sei sie ewig. Übrigens ein Zitat von Søren Kierkegaard. Ich habe gestern das von ihm gelesen, und da hat er Folgendes gesagt, das passt sehr gut, gerade zu dem Buch, das wir hier studieren. Was die Zeit braucht, kann mit einem Wort gesagt werden: Ewigkeit. Das sind wir sehr spitz und prägnant gesagt. Genau das, was die Zeit braucht. Die Ewigkeit. Denn erst das macht die Zeit sinnvoll. Und das sieht eben der Langmütige. Die Ewigkeit, der Hochmütige tut so, als sei keine Ewigkeit. Und dann im Vers 10, sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Unwillen. Auch der wird unwillig, der die Ewigkeit und den Ewigen von sich weiß. Er lehnt sich auf gegen das, was geschieht, was an ihm geschieht, mit ihm geschieht, will alles anders haben. Der Unwille ruht im Busen des Toren. Das Leben nach der Beurteilung des Weisen. So, jetzt muss ich einen Sport einlegen. Ach, 7 Minuten, geht noch, ja. Sprich nicht, die Verse 10 bis 12, das Leben nach der Beurteilung des Weisen. Sprich nicht, wie ist es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Weisheit ist gut wie ein Erdbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat, im Schatten, wer Geld hat. Aber der Vorzug der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern Leben gibt. Auch hier geht es um Anfang und Ende. Wenn wir einem guten Anfang nachtrauern, dann sind wir nicht weise.
Sprich nicht, wisses, dass die früheren Tage besser waren als diese. Wenn wir das Ende vor Augen haben, auch unseres Endes, durch Gott gewiss geworden sind, werden wir auch nicht so fragen. Dann werden wir nicht vermeintlich besseren, vermeintlich goldenen, verflossenen Zeiten nachtrauern, die meistens ja nur in der Nostalgie so golden sind, so golden nämlich damals auch gar nicht waren. Und warum ist es töricht? Heute ist der Tag des Heils, jetzt ist die Zeit, da du Christus und sein Heil ergreifen kannst und sollst. Wir werden wiederholt dazu aufgefordert, das Jetzt, das Heute zu ergreifen, 2. Korinther 6, Vers 2. 2. Korinther 6, Vers 2, denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt. Und so sagt der Hebräerbrief wiederholt, ich lese nur eine Stelle, Hebräer 3, Verse 7 und 8. Hebräer 3, Verse 7 und 8. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Wenn wir heute nicht auf Gottes Stimme hören, werden wir ein schlimmes Ende haben. Und darum ist es töricht, den verflossenen Tagen nachzutrauern und vor lauter der Nachhängen, diesen Tagen nachhängen, die Gegenwart vergessen und das Heil heute nicht ergreifen. Andreas Gryphius, er lebte von 1616 bis 1664, schrieb folgende Betrachtung der Zeit. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen, mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen, der Augenblick ist mein, und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Dann heißt es hier, dass Weisheit so gut ist wie ein Erbbesitz. Also Weisheit ist auch etwas, das wir wie ein Erbbesitz nicht verdienen können, uns nicht erarbeiten können. Ein Erbe bekommt man. Und zwar nach dem Willen des Erblassers. Und genau so bekommt man Weisheit. Weisheit können wir uns nicht erwirken, nicht erarbeiten, nicht verdienen. Wir können sie uns nur erbeten, Gott gibt sie uns. Wem Weisheit mangelt, der bitte. Wir können sie erbeten, wie Salomo sie erbat. Das ist wirklich ein Erbbesitz. Und hier ist jedes Mal in diesen Versen 10 bis 12 Weisheit im Sinne von Erkenntnis Gottes und Gottesfurcht. Und dann steht im Vers 12, dass Weisheit ein Vorteil ist für die, welche die Sonne sehen. Ja, solange wir hier leben, müssen wir diese Weisheit finden, die Weisheit zur Errettung. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat. Nun, Schatten ist hier ein bisschen unglücklich übersetzt, weil wir im Deutschen mit Schatten Verschiedenes assoziieren, das das Hebräische damit nicht assoziiert. Schatten steht im Hebräischen einmal für das Leben ist ein Schatten, also für das Fehlen von Substanz, das können wir nachvollziehen. Aber dann steht Schatten im Hebräischen auch für Schutz. Schatten heißt auf Hebräisch Schutz. Im Schatten des Allmächtigen, das heißt im Schutz des Allmächtigen. Und so bedeutet das hier, wer Weisheit hat, ist geborgen, ist im Schutz. Und dann steht, im Schatten ist auch, wer Geld hat. Die Frage ist nur, was das für ein Schatten ist, was für ein Schutz das ist. Und dann steht, welche Art Schatten oder Schutz ein wirklicher Schutz ist, die Weisheit oder das Geld. Der Vorzug der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern das Leben gibt. Das ist die einzige wahre, der einzige wahre Schutz. Weisheit. Gottes Erkenntnis. Gottes Furcht. Und viele denken, ja, Geld gibt Sicherheit. Die Schweizer sagen, es Bölsterli. Das haben sie gern, es Bölsterli. Auf dem sie sich ausruhen können. Dass sie zurückgreifen können in Tagen der Not. Geld ist keine Sicherheit. Sondern Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, spricht im 1. Timotheusbrief Kapitel 6, Vers 17, von der Unsicherheit des Gewinns. Und darauf sollen wir wirklich unser Vertrauen nicht setzen, sondern auf Gott. Und wer weise geworden ist zur Errettung, der ist wirklich in Sicherheit. Und dann die Verse 13 und 14, das ist das Ergebnis. Schaue das Werk Gottes an, denn wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tage der Wohlfahrt sei guter Dinge, aber am Tage des Unglücks bedenke auch diesen wie jenen hat Gott gemacht, damit der Mensch nicht irgendetwas nach sich finde. Weise ist, wer sich unter Gottes Fügen beugt. Wir können nicht gerade machen, was er gekrümmt hat. In dieser Welt ist Krummes, in dieser Welt ist Unvorhersehbares, in dieser Welt ist Not, ist Unglück, das können wir nicht ändern. Und wir nehmen es an, beugen uns unter Gottes Hand und nehmen dankbar seiner Hand den Tag der Wohlfahrt, dann sind wir guter Dinge. Und auch am Tag des Unglücks bedenken wir, auch den hat Gott gemacht. Diese Weisheit sahen wir auch bei Hiob. Wenn Gott uns Gutes gibt, warum sollten wir aus seiner Hand nicht Widerwärtiges annehmen? Und wenn wir das tun, werden wir in unserem Herzen Ruhe, Frieden, ja bei allem ein frohes Herz haben.